Ich grüße die Unerschrockenen, die jetzt nochmal sich das Seminar reintun. Das ist schön. Ich bin genötigt hier, mich an dieses, man hat mir so eine Art Rollator hier hingestellt, mit Rücksicht auf mein Alter. Damit könnte ich jetzt über die Bühne wandern, was ich auch gerne täte, aber ich bin hier festgenagelt worden vor diesem Mikrofon. Gut, die Bibel verstehen, wie geht das? Das ist ein wichtiges und tolles Thema. Und weil das so wichtig ist, für diese Frage, werde ich einige Zeit und Energie in den kommenden Minuten darauf verwenden, nicht nur gleich zu sagen, wie man die Bibel versteht, sondern uns helfen zu verstehen, was die Bibel eigentlich ist. Jetzt sagt ihr natürlich, die Bibel ist ja das Wort Gottes und denkt, ihr hättet das schon alles verstanden. Aber hört mal zu, und wenn ich was sage, was jemanden ein bisschen ärgert, dann rennt nicht gleich raus und schreibt mir einen Brief nachher, sondern hört erst mal zu und dann könnt ihr mich nachher immer noch beschimpfen. Ja? Also, wie versteht man die Bibel? Die erste sensationelle Botschaft, die ich dazu habe, um die Bibel zu verstehen, muss man sie lesen. Das ist nicht so dumm, wie es klingt. Denn wir reden zwar sehr viel über das Bibellesen, wir tun auch so, als sei das selbstverständlich, aber es hapert immer mal wieder damit. Und ich stelle deswegen mal ganz nüchtern fest, Bibellesen ist oft langweilig. Wenn man das sagt, das klingt schon wie eine Entweihung, wir sagen das teure Wort Gottes und der Herr spricht zu uns, das stimmt ja auch. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es oft langweilig ist und das müssen wir uns auch eingestehen. Und wir müssen ehrlich sagen, wir lesen die Bibel nicht, weil sie uns immer anmacht, nicht weil wir immer unmittelbar Gott reden hören, sondern oftmals lesen wir die Bibel einfach, weil ein Christ die Bibel lesen muss, um im Glauben zu wachsen und auch wenn es manchmal langweilig ist und keinen Spaß macht. Fertig. Und wir müssen wissen, warum wir es trotzdem tun, warum es trotzdem nötig ist, die Bibel zu lesen. Und dann werden wir das auch immer wieder erleben, dass wir wirklich begeistert sind und dass uns ein Bibeltext ergreift und anspringt. Auch das erleben wir. Das geht aber nur, wenn man es eben auch regelmäßig tut. Und ich will mal so sagen, die Regelmäßigkeit der Aktion erhöht die Quote der Inspiration. Das klingt doch ziemlich klug, aber ich merke, es landet nicht so bei Ihnen. Also ich wollte sagen, wenn man es wirklich regelmäßig tut, die Bibel lesen, hat man auch am ehesten die Chance, dass man dieses Aha-Erlebnis immer mal wieder hat. Ja, ne? Jetzt haben wir es drauf. Ja. Also, dabei gilt ausdrücklich nicht je mehr, desto besser. Es gibt eben dieses Beides. Es gibt die Bibellesemüdigkeit und es gibt auch ein sich zuschütten mit biblischen Texten, sodass man sich selbst gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, das, was man gelesen hat, auch ernst zu nehmen und das, was man gelesen hat, das, was man verstanden hat, auch zu tun. Es gibt dieses, dass man morgens die Bibellese macht, dann auf dem Weg zur Arbeit auf Kassette eine Predigt hört, nach dem Mittagessen eine Andacht hält, abends in den Hauskreis geht. Und da muss man sich wirklich irgendwann fragen, nimmst du das eigentlich ernst, was der Herr dir heute Morgen in der Bibel gesagt hast? Wenn du immer gleich neu, immer was Neues draufpackst, manchmal muss man sich mal vom Hauskreis abmelden und sagen, ich habe heute, der Herr hat mich so angesprochen, ich brauche diesen Abend, um das umzusetzen, um es zu verstehen, um dem nachzusinnen, um es betend vor Gott zu bewegen. Das ist das eine. Manche sind manchmal in dieser Gefahr. In der Regel ist es natürlich eher so, dass wir uns zwingen müssen, die Bibel auch regelmäßig zu lesen. Und da hilft eben, wir müssen helfen, dass die gute Gewohnheit eine gute Gewohnheit bleibt oder wird. Und ich sage, dass jeder muss seinen Weg finden. Das hat ganz praktische Gründe. Manchmal liegt es daran, ob man überhaupt eine Bibel hat, in der man gerne liest, ob man nur eine hat, die man dann zu müde ist, aus dem Schlafzimmer zu holen, ob man vielleicht im Wohnzimmer eine schöne Bibel hat, die einen auch es leichter macht, danach zu greifen, statt zur Fernsehfernbedienung. Findet euren Weg, lest regelmäßig in der Bibel. Zweitens, wie versteht man die Bibel richtig? Und jetzt sage ich etwas, weswegen ich vorhin gesagt habe, rennt nicht gleich raus. Man darf nicht an die Bibel glauben. Hat man das in Eidlingen schon mal gehört? Die Bibel ist zuverlässig, ich sage auch, sie ist Gottes Wort, ich sage, sie ist nicht glaubwürdig. Warum? Weil wir glauben nicht an die Bibel. Jeremia sagt in Kapitel 15, Vers 6, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Wichtig an dieser Stelle, Jeremia spricht nicht von dem Gesetz oder dem Wort Gottes, als ob es sich dabei um irgendeinen Gegenstand handelt, der gewissermaßen zur Sektion freigegeben ist, Für ihn ist die Bibel auch nicht Teil der ehrwürdigen Tradition, die von uns bewahrt werden müsste, sondern der Prophet sieht das geschriebene Wort immer in Beziehung zu Gott. Wie David, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. In der Bibel wird nie abstrakt von dem Wort Gottes gesprochen, sondern immer in Verbindung mit dem, der es gegeben hat, von dem die Bibel kündet, von dem sie spricht. Also wir glauben nicht an die Bibel, sondern wir glauben an Gott, der durch die Bibel zu uns spricht. Nicht von den Worten der Bibel, sondern von Gott erwarten wir Veränderung in unserem Leben, Vergebung der Sünden, ewiges Leben und Seligkeit. Ich sage das deswegen, weil wir es immer wieder erleben, dass Menschen an die Bibel glauben statt an Gott. Woher kommt das? Die Antwort ist nicht so schwierig, denn die Bibel, wenn man sie eben für sich nimmt, wenn man sie losgelöst von der Gottesbeziehung betrachtet, da kann man sie sich zu eigen machen, da kann man sie unter Kontrolle bringen. Wenn man die Bibel nicht betend liest im Gespräch mit Gott, da kriegen wir alles schon irgendwie so interpretiert, dass es dem, was wir wollen und der Art, wie wir leben möchten, nicht widerspricht. Das kriegen wir schon hin. Wenn man sich von Gott nicht dabei stören lässt, dann kann man schon aus der Bibel alles rein und alles rauslesen, was den eigenen Lebensstil bestätigt. Es findet sich für alles ein Bibelvers, im Zweifelsfall in den Sprüchen Salomos, wenn man irgendwas begründen will, losgelöst von Gott. Man kann da seine Art der Frömmigkeit rechtfertigen, unsere Lieblosigkeit, die kann man rechtfertigen mit Bibelversen, die über Konsequenz sprechen. Unsere Selbstgerechtigkeit kann man auch mit Bibelversen rechtfertigen. Unsere Gleichgültigkeit gegenüber denen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, kann man auch rechtfertigen, indem man eine Bibelstelle findet, die sagt, es geht hier eigentlich ums ewige Leben und nicht um das leibliche Wohl. Und so kann man sich mit der Bibel alles schön zurechtmachen. Man kann in der Tat die Bibel benutzen, Ich nutze jetzt bewusst dieses Wort. Man kann die Bibel benutzen, um sich Jesus vom Hals zu halten, um das lebendige Reden Gottes sich vom Hals zu halten und die eigene Selbstgerechtigkeit zu bestätigen. Das ist leider möglich. Anders ist es, wenn sich durch die Bibel oder ohne die Bibel der lebendige Gott bei uns meldet. Wenn er durch sein Wort plötzlich Dinge sagt, die unser Christsein in Frage stellen und auch unser Verständnis der Bibel. Dann gibt es Unruhe, dann müssen wir möglicherweise unser Verhalten ändern, wenn wir eben Gott zu Wort kommen lassen durch sein Wort. Und aus dieser Angst vor dem lebendigen Reden Gottes erwächst zuweilen eben diese unrechte Bibelfixierung, die dann noch als Erweis besonderer Frömmigkeit gehandelt wird, aber eigentlich Götzendienst ist. Denn wenn wir irgendwas zu einer höheren Autorität machen als Gott, dann ist es Götzendienst. Und wenn wir die Bibel über Gott stellen, dann machen wir die Bibel zum Götzen. Aber Gott hat uns die Bibel nicht gegeben, damit wir an die Bibel glauben, sondern damit wir die Hilfe haben, an Gott zu glauben, weil er zu uns sprechen will, sein lebendiges, lebensschaffendes Wort uns ins Herz sprechen will. Daraus folgt eben, dass die Bibel immer betend gelesen werden muss. Die unselige Aufspaltung der klassischen stillen Zeit in Bibellese erst und Gebet ist auch eine Hauptursache dafür, dass für viele Leute sich die stille Zeit so mühsam dahinschleppt. Weil beim Beten wissen sie nicht, was sie eigentlich sagen wollen, außer das, was man immer sagt. Und beim Bibellesen hören sie Gott nicht reden. Nein, man muss das zusammenbringen. Man muss die Bibel aufschlagen und sagen, Herr, ich bin gespannt. Und sagen, Herr, das ärgert mich jetzt aber. Und Herr, das ist ja eine Zumutung. Was sagst du dazu? Und im Gespräch mit Gott die Bibel lesen. Dann hat man Stoff zum Beten und dann hat man Erklärung für die Bibel, wenn man sie betend liest. Das Gebet braucht die Bibel, denn die Bibel lehrt uns zu beten. Durch sie lernen wir den Gott besser kennen, mit dem wir ja reden wollen. Vor allem aber braucht die Bibel das Gebet. Denn nur in Ausrichtung auf Gott als unseren Gespräch, als unser Gegenüber, können wir die Bibel richtig verstehen. Denn dass die Überlieferung, wie ich gleich noch zeigen werde, nachweislich die biblische Überlieferung sehr, sehr zuverlässig ist, das ist auch eine Glaubenshilfe. Aber davon alleine kann ich ja nicht glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Gelesen haben das schon viele und auch in früheren Zeiten hat nie einer daran gezweifelt. Das ist eine Errungenschaft der Neuzeit und auf unserem kleinen Fleckchen Erde, dass Leute auf die Idee kommen, dass mit der Jungfrauengeburt hätte so nicht stimmen können. Da haben früher Leute nie dran gezweifelt, auch 500 Jahre nach Christi Geburt nicht. Sie haben es vielleicht daran geärgert, aber dass das glaubhaft überliefert ist und dass man damals so eine These gar nicht hätte in die Welt stellen können, wenn man das hätte widerlegen können, oder gerade die Auferstehung Jesu. Da war immer klar, das hat Leute geärgert und die haben auch gesagt, das darf man nicht weitererzählen, aber dass das nicht so passiert wäre, hat nie einer gesagt. Nur deswegen, weil das zuverlässig aufgeschrieben ist, glaubt man ja noch nicht. Man kann nicht glauben, wenn der Herr nicht Glauben schenkt durch den Heiligen Geist, Pfingsten. Ja? Das Glaube, dass wir wirklich einen auferstandenen Herrn haben, ist nur möglich, wenn man betend die Bibel liest und der Herr es einem ins Herz gibt und es zu einer Realität werden lässt. Darum sage ich, wir glauben nicht an die Bibel. Damit würden wir Gott vom Thron stoßen und damit wäre dann auch letztlich die Bibel nicht ernst genommen. Wäre die Bibel die letzte Instanz unseres Glaubens, wäre sie ja reduziert auf ein Maß an Bedeutung, wie es heilige Bücher anderer Religionen auch haben. Also die Bibel wäre wie der Koran, hoch zu achten, aber sie wäre doch gleichzeitig reduziert auf das Niveau eines Informationsträgers des göttlichen Willens. Indem die Bibel weniger ist als Gott, ist sie aber mehr als die anderen heiligen Bücher, nämlich unmittelbares Sprachrohr Gottes in seine Gemeinde und in die Herzen der Gläubigen hinein, weil es Gott ist, der durch sie spricht und nicht die Bibel an sich wirkt. Das Dritte, was ich sagen möchte, wie erkennt man, muss die Zuverlässigkeit der Bibel erkennen. Also wir wollen nicht an die Bibel glauben, aber natürlich, Gott spricht durch sie. Die Zuverlässigkeit der Bibel erkennen. Ich lese vor aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit den heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Ich habe jetzt mal die gute Nachricht-Übersetzung gelesen, die ja ganz gut ist. Also, diese Aussagen über das inspirierte Wort Gottes stellt klar, worin man von der Bibel Klarheit erwarten kann und worin nicht. Und klar ist, die Bibel gibt keine Antworten auf unsinnige und dämliche Fragen, mit denen wir uns noch klug vorkommen und denken, wir könnten Gott herausfordern. Diese dämliche Frage, kann Gott einen Stein machen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann? Ja, die klingt intelligent, damit will man andere Leute eben Verwirrung führen, dass man keine Antwort weiß. Das ist eine blödsinnige Frage. Es ist unsinnig, sich damit zu befassen. Die Bibel gibt dazu keine Antwort. Die Bibel ist uns nicht gegeben, um uns mit Blödsinn zu befassen. Woher hatte Kain seine Frau? Ja, wüsste man vielleicht gern. Die Bibel sagt uns darüber nichts. Gott hat beschlossen, dass er uns dazu nichts sagen will. Möchte Gott, dass Frauen sich schminken oder dass Menschen Alkohol trinken? Da kann man sich lange drüber streiten, auch Bibelstellen heranführen. Die Wahrheit ist, die Bibel gibt darauf keine klare Antwort. Und man soll auch nicht so tun, als ob es die gäbe. Das sind Fangfragen, die sind nicht intelligent, sondern blödsinnig und wirklich dumm ist, wenn wir uns darauf einlassen und dann noch denken, wir müssten Gottes Rechtsanwalt sein und anderen Leuten erklären, warum die Bibel ist, wie sie ist. Gott braucht keinen Rechtsanwalt, wir brauchen einen Rechtsanwalt. Und wenn jemand eine Frage hat, kann man sagen, okay, wenn du eine ernsthafte Frage hast, dann lass uns die Hände falten und im Gebet darum ringen. Und wenn es eine blödsinnige Frage ist, dann hör ab und komm wieder, wenn du was Intelligentes zu sagen weißt. Also manchmal muss man es auch netter sagen. Aber es muss eben gucken, ob jemand eine ernsthafte Not hat oder ob jemand mit Dummschwätzerei sich einfach davor drücken will, sich dem lebendigen Reden Gottes zu stellen. Die Bibel ist uns für wirklich wichtige Dinge gegeben, nämlich um uns für die Aufgabe zuzurüsten, die Gott uns gibt. Und das geschieht, 2. Timotheus 3, Vers 16 habe ich eben gelesen, durch Unterweisung, also indem sie uns Kenntnis über Gott, über sein Handeln in der Welt und über seine Absichten vermittelt. Die Bibel ist uns gegeben zur Zurechtweisung. Sie zeigt uns, wo Menschen an ihrer Bestimmung vorbeileben. Die Bibel ist uns gegeben zur Besserung. Nicht zum Klugscheißen, wie man bei uns so sagt, ja? Was sagt man bei Ihnen? Gscheitler heißt das, ja? Also ist uns ein Klugscheißer. Also dafür ist uns die Bibel nicht gegeben, sondern zur Besserung, schreibt Paulus. Durch die Besserung wird Menschen Möglichkeit gegeben, ihr Denken und Handeln an den guten Ordnungen Gottes zu orientieren. Schließlich ist uns die Bibel gegeben zur Erziehung. Erziehung zu einem Leben, durch das Gott geehrt wird. Dafür ist uns die Bibel gegeben. So, und die Zuverlässigkeit der Bibel, Die erfährt man nicht, indem man denkt, sie müsste uns sagen, wie das mit der Schöpfung ganz genau war. Die Zuverlässigkeit der Bibel sieht man daran, dass sie genau das, wozu sie uns gegeben ist, nämlich was ich gerade vorgelesen habe, dass sie das seit 2000 Jahren zuverlässig erfüllt. Alles, was wir sind und haben, sind wir aus der Bibel. Dass es bei uns Unterweisung gibt und Zurechtweisung und Besserung und Erziehung, mit Hilfe der Bibel, dass das wirklich funktioniert, dass der Leib Jesu wirklich auferbaut wird zu immer neuer Stärke, mit Hilfe der Bibel. Das zeigt die Zuverlässigkeit der Bibel. Denn das, wovon Gott sagt, wozu er sie uns gegeben hat, das funktioniert. In dem Sinne, man kann sich darauf verlassen, dass Gott durch die Bibel eben dieses tut, wovon er gesagt hat, das werde ich durch die Bibel tun. Lest sie, da werdet ihr unterwiesen, zurechtgewiesen, gebessert und erzogen. Die Bibel ist, das lasse ich jetzt mal weg, also man könnte das auch noch zeigen, es gibt noch diesen anderen Strang, dass natürlich auch in einem historischen Sinne die Bibel sehr zuverlässig überliefert ist. Es ist faszinierend, das zu sehen, wie über zwei Jahrtausende biblische Texte in ständigem Abschreiben so gut wie nie verändert worden sind, also nur bedeutungslos in Nuancen. Zum Beispiel, wie man, interessant zu studieren, also wie man von ganz früh, hat es immer Versuche gegeben, die Bibel zu verfälschen. Und es gab Evangelienschriften, die nicht so ganz übereinstimmten mit dem, was Jesus gesagt hat. Die gab es wirklich, aber man hat die immer sofort ausgeschieden. Man hat immer sehr Wert darauf gelegt, ganz genau herauszufinden, nur das, dass das überliefert wird, was wirklich historisch so gewesen ist und nicht irgendwelche Dinge, die ein bisschen besser geklungen hätten. Ja? Es war eben doof, dass es historisch so war, dass Frauen die Zeugen der Auferstehung waren. War immer blöd, ja, weil die Leute immer gesagt haben, naja, Frauen, das war halt in der Kultur so, tut mir leid, Frauen kann man nicht so richtig glauben. Wäre viel geschickter gewesen, man hätte das so ein bisschen gedreht und hätte gesagt, Petrus und Johannes haben die Auferstehung zuerst gesehen. Ja? Aber sie haben gesagt, nein, wie es war, so war es, wir können es nicht ändern, es passt uns nicht, aber es wird aufgeschrieben, so wie es war und damit müssen wir leben. Wir können nicht das einfach verdrehen, das, was Gott gemacht hat. Also auch in dem Sinne ist die Bibel zuverlässig. Ich kann nicht den ganzen Abend drüber reden. Aber mir ist wichtig, das ist nicht das eigentliche Thema. Eigentlich erweist sich die Zuverlässigkeit dadurch, dass sie eben tut, wozu Gott sie uns gegeben hat. Zuverlässig tut. Und das ist schon das Vierte. Um die Bibel zu verstehen, müssen wir sie als Gottes Wort lesen. Also, die Bibel, die Einschätzung über die Bibel reicht ja von der Meinung, sie sei ein Buch wie jedes andere, wo quasi die Leute so ihre religiösen Gefühle aufgeschrieben haben, über die These, sie sei vom ersten bis zum letzten Buchstaben wörtlich von Gott inspiriert. Und dazwischen liegen dann so Kennzeichnungen wie Gottes Wort im Menschenwort, ein ganz Gottes Wort, ganz Menschenwort, alles hochtheologisch. Aber jetzt kommen wir mal auf den Teppich und fragen nun, was ist denn nun? Ja? Ist sie denn nun Gottes Wort oder nicht? Tja. Jo, also wenn man jetzt sagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort, wirst du natürlich nie gewählt als Jugendkreisleiter. Ne? Schon schlecht. Andererseits muss man ja mal sagen, also wenn Gott spricht, ne, da werden doch Menschen wie vom Donner gerührt. Und dann können sie sich dem nicht entziehen. Nun haben aber zig Hunderttausende von Schülern in der Schule in der Bibel gelesen und sie sind eben nicht vom Donner gerührt, sondern vom Schlaf eingeholt worden. Sie fanden es zum Schnarchen langweilig und sie haben nicht das offensichtliche Reden Gottes erlebt im Lesen der Bibel. Es gibt da natürlich auch die Erfahrung, dass ein Bibeltext einen elektrisiert, ja, man ausspringt. Es gibt das, dass ein Mensch, der nie was vom Glauben wissen wollte, immer wieder gibt es das, interessanterweise. In einem Hotelzimmer, irgendwie ist der Fernseher kaputt, er macht ins Nachtschränkchen auf, findet da eine Bibel, oder Neues Testament liegt, glaube ich, meistens da, ne? Fängt vorne an zu lesen, liest es in einem Rutsch bis hinten, kniet sich vors Bett und bekehrt sich. Vom Fernseher weg. Das ist nicht normal, ja. Da sieht man wirklich, da hat Gott jemand gesprochen durch das Wort. Oftmals passiert es aber auch nicht. Nun sagt ja Jeremia, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Jetzt frage ich mich, Jeremia behauptet ja, Also gewissermaßen die Bibel sei ein geistliches Lebensmittel und wenn man sie isst, dann wird man davon geistlich ernährt. Wie man sich das vorstellen kann, jetzt habe ich das leider hier nicht, jetzt stell dich mal vor, ich hätte hier in der Hand ein Päckchen tiefgefrorenen Spinat. Ja? Wenn ich jetzt frage, ist das Nahrung oder ist es nicht Nahrung, kann man sich darüber streiten. Man kann lesen, was darauf steht, da steht so und so viel Vitamine und alles Mögliche. Eindeutig, Nahrung sogar gesund. Schmeckt nicht, aber gesund. Nein, Quatsch. Nahrungsmittel. Kann man nachweisen, ist ein Nahrungsmittel. Gleichzeitig kann man aber sagen, gefrorenes Stück Spinat, das ist kein Nahrungsmittel, das kann man nicht essen. Da kann man sein Motorrad mit aufbocken und das Kaninchen totschlagen, aber das kann man nicht essen. Und esst das, was man nicht essen kann, ist doch kein Nahrungsmittel. Ja, ist es nur Nahrungsmittel oder ist es nicht? Die Lösung liegt im Mikrowellenherd, in dem nämlich das gefrorene Spinat aufgetaut wird, wird es zum Nahrungsmittel. Ist die Bibel Wort Gottes oder nicht? Ja und nein, ich habe das eben den Zwiespalt geschildert. Die Bibel wird zum lebendigen Reden Gottes in dem Moment, wo sie durch die Mikrowellen des Heiligen Geistes aufgetaut und wird, da wird sie uns zur Nahrung. Die Bibel wird zur Anrede Gottes in dem Maße, in dem Gott sein hartes Wort für uns auftaut. Und darum lautet die Devise beim Umgang mit der Bibel erwartungsvolle Entspanntheit. Mit anderen Worten, man soll nicht das Gefrorene essen, um klüger zu sein. Das gibt es auch, da essen Leute das Gefrorene, aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man dann schlucken sie es runter, ohne dass man es richtig verdauen kann. Ja, es gibt Blähungen, ne? Und die kommen auch manchmal raus. Also das soll man nicht, sondern man soll sagen, Herr, ich esse das, was du mir aufschließt, was du mir auftauchst. Und dann gibt's, und nächstes Jahr komme ich wieder an die gleiche Stelle, dass die Mikrowelle arbeitet weiter. Ich esse das, ich löffel vom Rand ab, Herr, was du mir auftauchst. Ich halte mich nicht an das, ich halte mich nicht mit dem auf, was ich nicht verstehe, sondern halte mich an das, was ich verstehe. Und das ist immer etwas, wenn er die Bibel liest. Also die Offenbarung, ja, die ist ja echt schwer zu verstehen. Ich bin mit ihr quasi aufgewachsen. Ich war auf den mit Gog und Magog auf Du und Du gewissermaßen. Auf den Straßen von Harmagedon war ich zu Hause, als sei es meine Heimatstadt. Trotzdem ist ja die Offenbarung schwer zu verstehen. Ob nun die Entrückung vor oder nach der großen Trübsal ist, woran man nun den Antichrist erkennt, ich weiß es ja nicht wirklich. Ich werde aber weiter die Offenbarung lesen. Denn wenn ich es mir recht überlege, habe ich aus der Offenbarung, die ich gar nicht so richtig verstehe, doch schon außerordentlichen Gewinn gehabt. Wenn ich auch nicht weiß, wann der Antichrist auftreten und wie er aussehen wird, habe ich doch durch das Lesen der Offenbarung viel darüber gelernt, über das antichristliche Wesen. Und ich kann es deswegen in mancherlei Tendenzen und Entwicklungen erkennen. Zwar weiß ich bis heute nicht, wann und in welcher Reihenfolge die diversen Siegel gebrochen und die Zornesschalen über die Menschheit ausgegossen werden. Ich weiß es nicht genau oder was davon schon geschehen ist oder im Gange ist. Doch beim wiederholten Lesen ist doch zumindest diese Gewissheit in mir gewachsen, dass in allen schrecklichen Ereignissen der Herr das Heft in der Hand hat, dass ihm die Welt auch in endzeitlichen Erscheinungen nicht aus der Hand gleitet. Das ist vielleicht nicht sehr viel, vielleicht hast du schon mehr verstanden vom Wort Gottes. Immerhin, ich habe auch das, zumindest das verstanden, unterm Lesen der Offenbarung. Und ich kann sagen, die Offenbarung ist für mich mehr und mehr ein Trostbuch geworden. Sie tröstet mich, obwohl ich sie nicht verstehe. Also nicht, vieles nicht verstehe. Das ist, weil aufgetaut durch den Heiligen Geist es wirklich Wort Gottes geworden ist. Wäre es das nicht, da könnte ich darüber irgendwelche Abhandlungen schreiben und es wäre sehr mühsam und sehr fruchtlos. Jetzt könnte man noch nachher, wenn noch jemand sich interessiert, kann ich noch was zum Thema Inspiration sagen. Ist die Bibel inspiriert? Nein, ich sage mal, also was wichtig ist aus meiner Sicht, wie immer die Bibel auch entstanden ist. Wir haben die Bibel so, wie Gott wollte, dass wir sie haben sollten. Inwiefern er die Charaktere und Eigenarten und Schwächen der biblischen Autoren genutzt hat, egal, alles ist ja nicht zufällig, alles ist in Gottes Hand. Wir haben die Bibel, von der Gott wollte, dass wir sie haben sollten. Jetzt haben wir sie und so in dem Sinne ist sie als Gottes Wort inspiriert, vom Geist gewirkt, uns gegeben. das sei mir wichtig, einen Großteil der Zeit darauf zu verwenden, was zu verstehen, etwas anzuregen zum Verständnis, was die Bibel ist. Und dann, wie man sie versteht, gut, da kann man natürlich in Eitlingen Bibelschule besuchen. Ich sage wenige Dinge zum Nachdenken. Um die Bibel zu verstehen, muss man sich auf neue Perspektiven einlassen. Ist ganz interessant, nicht nur die Inhalte heiliger Bücher selber, sondern auch die Art, in der diese Inhalte vermittelt werden, spiegeln das Wesen der jeweiligen Religion wider. Wer es jetzt ganz genau nimmt, eigentlich ist Christensein keine Religion, aber egal. Also, interessant bei der Bibel, die Bibel ist weder eine Aneinanderreihung von Gesetzen und Regeln, noch ist sie eine Sammlung von Reden und Texten religiöser Führer. Ganz, alles das ist auch drinne in Teilen der Bibel. Ganz überwiegend besteht die Bibel aber aus Berichten darüber, was Menschen mit Gott erlebt haben. Weil es im christlichen Glauben eben nicht um Regeln geht, sondern um Beziehung zu Gott. Und Regeln gibt es auch ein paar, die dienen dem, dass wir uns gegenseitig nicht totschlagen und dass wir irgendwie so ein Korsett haben, Leitplanken, in denen es auch leichter ist, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Aber darum geht es. Regeln stehen immer im Dienst der Gottesbeziehung und wir stehen nie im Dienst der Regeln, der Gesetze. Ganz anders als in anderen Religionen. Und daraus, dass die Bibel eben vom Leben erzählt, von dem, was Menschen mit Gott erlebt haben, wie Gott sich hineingegeben hat in diese Welt. Daraus ergibt sich diese einzigartige Realitätsnähe der Bibel. Da werden eben nicht hehre Ideale verhandelt, was wäre, wenn, was man alles sollte, sondern durch die Bibel kann man realen Menschen beim Leben zuschauen und da gibt es keine menschliche Regung und kein Grauen, das nicht irgendwie auftauchen würde. Denn in der, daher die ganzen befremdlichen Dinge in der Bibel. Denn in der Bibel begegnet uns nicht die Idee des Glaubens, also eine religiöse Theorie, sondern da begegnet uns der Kampf der Menschen mit ihren Trieben und Hormonen, mit ihren Komplexen und Überheblichkeiten, mit ihren Dummheiten und Begrenzungen und so wie Gott sich da reingibt und ihnen hilft, damit fertig zu werden. Das begegnet uns in der Bibel. Deswegen können auch Anhänger anderer Religionen, Gläubige anderer Religionen oft schwer damit umgehen. Man erwartet doch an einem Tag, einem kirchlichen Festtag, wenn man von außen zu uns kommt oder als Atheist, müsste man doch eigentlich erwarten, dass da irgendwie so eine Grundsatzerklärung zum Heiligen Geist, was der Heilige Geist ist und so, dass das erklärt wird. Aber man liest irgendeinen Bibeltext und predigt über einen Bibeltext, der darüber spricht, was Menschen erlebt haben. Die Menschen standen da und plötzlich wurde das ganz komisch im Himmel und die redeten alle durcheinander und solche Dinge passierten da. Wird immer berichtet, was Gott mit Menschen gemacht hat und wie Menschen in Beziehung mit Gott kamen. In alledem, das ist der rote Faden der Bibel, in all diesen Menschlichkeiten ist Gott drin. In all das ist Gott in Gestalt des Jesus von Nazareth hineingekommen und in all das ist Gott in Gestalt des Heiligen Geistes ganz tief eingedrungen, sogar in uns selbst, nicht nur in diese Welt, sondern in die Herzen der Gläubigen. Und dann ist da noch die ganz andere Perspektive, die uns in der Bibel gezeigt wird, die Perspektive Gottes. Nicht während die meisten religiösen Schriften versuchen, den Blick aus den menschlichen Niederungen zu erheben und dann irgendwie zu einem heiligen Wesen zu schauen. Das gibt es in der Bibel auch, aber eigentlich ist das anders. Mit der Bibel werden wir erhoben gewissermaßen in die Perspektive Gottes und können mit Gott dann von oben herab hinabsehen in die Wirklichkeit dieser Welt. Also wir werden schon mal hineingenommen prophetisch in den himmlischen Lobpreis der Engel und der Heiligen in der Offenbarung. Und wir können zumindest nachträglich die himmlische Diskussion zwischen Gott und dem Teufel nachvollziehen, in der sie über Hiob verhandelt haben, was sie denn mit dem nun machen wollen. Und aus dieser göttlichen Perspektive können wir hinuntersehen auf die Geschehnisse, auf die Welt, in der wir uns bewegen. Und können so eben Gottes Sicht ein wenig auf die Menschheit, auf uns gewinnen. Und das allein das Wissen um das Vorhandensein dieser zweiten, ganz anderen Perspektive hilft oft auch zu verstehen, warum wir vieles auf unserem Blickwinkel nicht auf die Reihe kriegen. Also da ist das große Spannungsfeld von Willensfreiheit und Vorherbestimmung, was wir nie richtig total rational auflösen können. Hat der Mensch nun freien Willen oder nicht? Da steht in der Bibel, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn, Begründung, denn Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen macht. Ja? Tut das mit der Begründung, Gott macht es. Das ist wieder, ich habe heute Morgen schon davon gesprochen, die paradoxe Dialektik der Bibel. Man ahnt aber, dass da zwei Seiten derselben Medaille angesprochen sind. Eines ist die Perspektive von unten, schafft, dass ihr selig werdet. Das andere ist die Perspektive von oben. Letztlich ist Gott, der das macht. Deswegen hat man es noch nicht total verstanden, aber das hilft mal, dass man nicht gleich schreiend wegrennt und sagt, wer soll das verstehen, ist ja irgendwie alles Quatsch, sondern dass man mal darüber nachsinnt, wenn wie denn diese beiden Perspektiven wohl zusammengeschaut werden können. Und dazu braucht man beim Bibellesen eine weitere Perspektive und das nenne ich die Eisenbahnperspektive. Ist eine Erfindung von mir, mir fiel nichts Klügeres ein. Also, damit meine ich Folgendes. Mit dem Auto fahren oder zu Fuß gehen in der Stadt ist eigentlich ziemlich langweilig, weil man sieht ja alles nur von vorne. Man sieht immer die sauberen Fassaden, gefegten Bürgersteige, vor allem Schwaben natürlich, ja. Wenn die Leute ihre Kehrwoche gemacht haben, alles ist sauber, aber alles ist meist jedenfalls, wenn man so durch Stuttgart geht, ziemlich langweilig, weil alles gleich ist. Interessant ist ja, wenn man mit der Eisenbahn reinfährt nach Stuttgart. Die Eisenbahn geht ja immer hinterm Haus lang, im Garten. Und mit Eisenbahn guckt man in den Garten und da sieht man ja die interessanten Dinge. Da sieht man, was von vorne ein ganz schlichtes Einfamilienhaus ist. Plötzlich sieht man hinterm Haus, da steht eine 100.000-Euro-Yacht auf dem Trailer. Und während man vorne nichts ahnt, von hinten sieht man etwas von den Träumen und Leidenschaften dieser Menschen, was ihnen alles, wofür sie investieren. Oder von hinten sieht man, dass da lauter Schaukel- und Sandkasten im Garten ist. Das heißt, im Blick von hinten sieht man, da wohnen Kinder, da wohnt eine Familie. Von vorne sieht man das nicht. Wenn man so ein mehrstöckiges Haus in den Innenhof guckt, da sieht man manchmal, kann man in die Wohnung reingucken und da steht ein Mann rauchend im Feinripp-Unterhemd da und guckt runter auf sein Auto, ein Jaguar, ein ganz schicker. Und dann merkt man, Mensch, das ist ja mal interessant. Wer hätte das geahnt, dass dieser Mann das Geld hat und dass das sein Traum ist, dass er irgendwie alles dafür tut, sich so ein Auto zu kaufen. Also von hinten die Welt zu betrachten, ist interessant. Und diese Perspektive hilft es immer mal wieder, diese Eisenbahnperspektive beim Bibellesen einzunehmen. Also Hans-Peter Reuer hat das ja heute Morgen mit uns gemacht, mit diesem Bericht von Maria und Martha. Da gibt's die Frontperspektive, die auch richtig ist, das stimmt auch. Das ist nämlich eben, die Martha rödelt da rum und die Maria sitzt da und hört zu und die Martha, die soll das auch mal besser nicht nur rumrödeln, die soll auch mal Jesus zuhören. Das ist okay, das ist von vorne betrachtet, ist gut. Es gibt aber noch eine andere Perspektive, die hat uns Hans-Peter gezeigt. Nämlich, wenn man von hinten mal reinguckt, da sieht man mehr. Da sieht man, Moment mal, es ist ja auch diese vielen Stellen, wo Jesus sagt, eigentlich sollen wir ja gastfrei sein. Wir sollen das ja machen. Und von hinten betrachtet merkt man auch, Mensch, nochmal, warum kann eigentlich Maria dem Jesus so schön zuhören, so gottgefällig? Ja, nur deswegen, weil Martha den Jesus ins Haus geholt hat. Hätte Martha nicht für 20 Mann Koteletts gebraten, dann wäre Jesus gar nicht da gewesen, dann hätte Maria gar nicht zuhören können. Und da erschließen sich plötzlich ganz neue Horizonte bei so einem Bibeltext. Das meine ich mit Eisenbahnperspektive. Da gibt's die Geschichte von dem gelähmten Mann, der da vor dem schönen Tor des Tempels sitzt und Petrus und Johannes heilen den. Ist auch toll. Die Frontperspektive ist, der arme Kerl, immer gelähmt, wer will das schon? Jetzt endlich ist er gesund geworden, preist den Herrn, alles in Ordnung. Preist den Herrn, wunderbar, Punkt. Und es gibt die Eisenbahnperspektive von hinten. Das ist nämlich, Moment mal, eigentlich ging es ihm ja gar nicht so schlecht, muss man auch mal sagen. Er hatte ja immerhin, das soziale Netz funktionierte für ihn. Er hatte einen festen Platz, den besten Bettelplatz neben der Kirchentür, wo alle Leute aus schlechtem Gewissen irgendwas geben. Er hatte Leute, die ihn jeden Tag dahin brachten, muss man auch mal sagen. Also er war schon der bevorzugte Gelähmte, er war der Edelgelähmte von Jerusalem. Warum heilen die eigentlich gerade den? Ist gar nicht so einfach. Und dann denken wir mal weiter, das Leben wurde für ihn ja schwierig. Vorher wurde alles für ihn gemacht. Jetzt konnte er plötzlich gehen. Jetzt sagte seine Frau, jetzt kannst du ja laufen, jetzt kannst du auch mal den Müll runterbringen. Du läufst mir hier oben dauernd von Füßen rum. War früher viel bequemer, als du auf dem Sofa lagst. Also das Leben wurde ganz unbequem für ihn, nachdem er geheilt worden war. Das sind so Perspektiven, mit denen man dann umgeht, die die biblischen Texte in ganz neuer Fülle erschließen, wenn man eben von hinten reinschaut, in den Hinterhof der biblischen Texte, Eisenbahnperspektive einnehmen. Und das Letzte, wenn ich mich noch nicht noch zum Bonustrack hinreißen lasse, eigentlich das Letzte ist, man muss beim Bibellesen Zumutungen akzeptieren. Ich merke wieder, ich spreche zu schnell, ne? Das tue ich manchmal, das wird mir dann immer gesagt. Darum muss ich immer so viel vorbereiten. Wenn ich langsam sprechen würde, bräuchte ich nur halb so lange bei der Vorbereitung. Also, ich soll auch langsamer sprechen. Zum Bibellesen, zum Bibelverstehen gehört Zumutungen akzeptieren. Die Bibel ist manchmal ganz schön komisch. Die Bibel macht es einem nicht leicht. Wie gesagt, es gibt diese berauschend schönen Kapitel, Passagen von höchster Poesie und jedermann einsichtiger Lebensweisheit. Wunderbar, ohne Wenn und Aber, auch wenn man nicht Christ ist, einfach so eine Weisheit und so schön formuliert, herrlich. Es gibt Psalmen von solch außerordentlicher Kraft, dass die Menschen noch Halt geben, wenn ihnen ein Schicksalsschlag den Boden unter den Füßen wegzieht und die Welt für sie kieloben schwimmt, wenn nichts mehr geht. Und man liest einen Psalm, man liest den 69. Psalm und Leute können wieder atmen und sie ahnen wieder, dass man doch leben kann. Nur durch das Lesen eines Psalms, auch wenn sie vielleicht gar nicht wiedergeboren sind. Interessant, so toll ist die Bibel. Und dann sind da diese Geschichten von Simson. Lest mal nach, ab Richter 13, aber nur, wenn er gute Nerven hat. Simson richtet ein Blutbad an unter den Philistern, weil sie durch einen Trick ein Rätsel gelöst haben, von dem er glaubte, dass sie es nicht rauskriegen würden. Das war von Anfang an eine komplett idiotische Idee von Simson, wenn ich das mal unter uns so sagen darf. Und die Konsequenz, mit der dieser Mann seine gekränkte Eitelkeit mit Leichen aufwiegt, ist widerwärtig. Müsst mal lesen. Und von diesem Simson ist gesagt, der Geist des Herrn sei auf ihm gewesen. Da braucht man schon ein bisschen Humor, um das so hinzunehmen. Und jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir doch gleich mal in Richter 19. Da ist diese Geschichte von einem Leviten, also ein geistlicher Würdenträger. Dem war die Frau weggelaufen, er holt sie sich zurück. Eine Meute fremder Männer will sich an ihm vergehen, um sich selbst zu schützen, überlässt er ihn seine Frau, die vergewaltigen seine Frau zu Tode. Daraufhin zerhackt der Ehemann den Leichnam, verstreut die Einzelteile im ganzen Land. Beim anschließenden Rachefeldzug werden auf beiden Seiten insgesamt 50.000 Menschen getötet. Steht im Richterbuch. Und wir sagen, das ist die Bibel, das soll der Herr redet zu uns, das tröstet uns immer so, wenn wir das lesen. Muss man manchmal schon wirklich Humor haben, ja? Zu sagen, die Bibel ist das Wort Gottes. Lernen dadurch Menschen Gott kennen und lieben? Lernen wir dadurch so zu leben, dass durch uns andere neugierig werden auf Gott? Man muss schon Humor haben, um gegenüber Nichtchristen zu vertreten, dass die Bibel das Buch ist, durch das Gott zu uns spricht und unsere Herzen anrührt und ewiges Leben und Seligkeit vermittelt. Diese Bereitschaft, sich was zumuten zu lassen, braucht man echt beim Bibellesen. Und man darf es auch nicht ausblenden. Uns werden Geschichten zugemutet, wo wir als denkende Menschen eigentlich sagen müssen, das stimmt ja einfach nicht. Das ist die ungeheure Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wer auf die Schnelle sagt, das muss man eben glauben. Ja, Gott ist die Liebe. Alles, was... Na, denen, die Gott lieben, sollen alle Dinge zum Besten dienen. Steht ja in der Bibel. Tja, jetzt ist da mein Freund gestorben, ganz jungen Jahren, hinterlässt zwei kleine Kinder. Und ich gehe fröhlich zu seiner Frau und sage, na, das ist ja schön, das muss alles zu deinem Besten dienen. Merkt ihr, dass einem da doch der Atem stockt? Dass uns die Bibel da was zumutet, was man nicht einfach mal so raushauen kann? Als ob das irgendwie ja ganz klar wäre. Und wer auf die Schnelle sagt, das muss man eben glauben, der nimmt die Bibel nicht ernst, ihr Lieben. Die Geschichte von Rotkäppchen und dem Wolf, die kann man einfach so hinnehmen, da kann man sagen, ja, vielleicht war es ja auch so, vielleicht auch nicht. Aber wer mit der gleichen Gelassenheit den Bericht von der Sturmstillung einfach als etwas hinnimmt, was man eben so erzählt und im Kindergottesdienst und woraus man auch was lernen kann, der nimmt die Bibel nicht ernst, der macht die Bibel zum Märchenbuch. Da steht, ein Mensch kann über Wasser laufen. Ich weiß aber, dass man das nicht kann, ich habe es probiert. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Gott uns da was zumutet, was ganz offensichtlich, steht ja aus unserer Perspektive, ja so nicht stimmt. Und die Bibel will ernst genommen werden mit der Behauptung, mit den Behauptungen, mit denen sie sich gegen die Wirklichkeit der Welt stemmt und damit uns ja auch unseren Verstand angreift. Wir müssen Stellung dazu nehmen und ernsthaft in Erwägung ziehen, dass das alles Quatsch sein könnte und der Volksverdummung dient. Nur wenn wir das so ernst nehmen, wirklich die Bibel ernst nehmen, dann können wir uns auch ernsthaft mit der Möglichkeit befassen, dass uns da vielleicht doch eine Wirklichkeit begegnet, die alles, was wir meinten, verstanden zu haben, in Frage stellt. Denn wenn es so ist, wie es da steht, mit der Auferstehung und der Jungfrauengebet und mit Toten auferwecken, dann stimmt das alles nicht so, wie ich bisher immer dachte, dass die Welt ist. Und das geht nicht schiedlich, friedlich, einfach so, ich führe mein ganz normales Leben und dann habe ich meine fromme Ecke, wo ich so wundersame Sachen lese, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also man versteht die Bibel nur, wenn man sich herausfordern lässt und wenn man auch mal vom Bibellesen aufsteht und sagt, Herr, eigentlich geht das gar nicht. Ich nehme diese Zumutung einfach an. Ich akzeptiere, dass du mich mit dieser Zumutung heute an die Arbeit schickst und ich bin gespannt, wie du das bei mir klärst und auflöst. Wen die Bibel noch nie richtig aufgenommen hat, der hat sie noch nie richtig ernst genommen. War eigentlich wirklich zu sagen. Wer nicht mal gesagt hat, Herr, das, eigentlich geht das nicht, der hat immer nur so leichtfertig gelesen. Wer nicht auch mal gezweifelt hat, hat die biblischen Aussagen nicht ernst genommen. Os Guinness schreibt, nur Gott und Verrückte zweifeln niemals. Nur Gott und Verrückte zweifeln niemals. Oder eben, wenn man es oberflächlich ist, wenn man sagt, ja, das kann sein, kann auch nicht sein, das ist irgendwie, gut, dann nimmt man es nicht ernst. Ich lese die Bibel, weil sie mir was zumutet, was manchmal schwer zu ertragen, aber unausweichlich ist. Denn darin zeigt sich, dass Gott uns wirklich ernst nimmt, dass er uns das zumutet. Und das ist wieder das Wunderbare an der Bibel, dass wir nicht vorgekaut so ein paar Häppchen immer kriegen, wo Gott uns sagt jeden Tag, ja, das hier, dass du ein gutes Gefühl hast, dass du ein bisschen besser wirst, dass du ein bisschen religiös wirst, jetzt liest das mal und ist in Ordnung, so seicht, sondern Gott mutet uns was zu, er nimmt uns ernst als im Glauben wachsende Menschen. Und er gibt uns etwas gefrorenes Wort, woran wir uns manchmal die Zähne ausbeißen können. Und er arbeitet mit uns, er taut es auf vom Rand, sodass wir es essen können. Und dass es dann wirklich zum lebensspendenden, Frieden und ewige Seligkeit vermittelnden Wort wird. Die Bibel, das Wort Gottes. Amen.